Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heinrich Mann, der ältere Bruder von Thomas Mann, stand stets im Schatten des erfolgreicheren Jüngeren. In seinem Feature Verfemt und Verbannt beschreibt Hans-Albert Walter die Jahre, die der am 27. März 1871 in Lübeck geborene Heinrich Mann im Exil in Frankreich und den Vereinigten Staaten verbrachte. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen die Nationalsozialisten, es geht auch um eine Auseinandersetzung mit dem Sozialismus sowjetischer Prägung, dessen Rolle als Zukunftsmodell in Emigrantenkreisen mit Skepsis betrachtet wurde.
Im Februar 1933 hing ein Plakat, überschrieben »Dringender Appell, 3 Tage an den Anschlagsäulen«. Es forderte zum Aufbau einer einheitlichen Arbeiterfront, zum Zusammengehen der SPD und KPD für diesen Wahlkampf auf, den des 5. März 1933. Unterzeichnet war der Aufruf unter anderem von Willi Eichler, Käthe Kollwitz und Heinrich Mann. Käthe Kollwitz und Heinrich Mann gehörten der Preußischen Akademie der Künste an. Heinrich Mann stand deren Sektion Dichtkunst als Präsident vor. An dieser quasi offiziellen Funktion setzte die nationalsozialistische Regierung an. In seiner im Juli 1944 abgeschlossenen Autobiografie stellt Heinrich Mann den Vorgang dar.
Am 15. Februar 1933 ließ der Präsident der Akademie, ein Musiker, der gleich nachher so sehr wie möglich verstarb, mich überall suchen.
Gemeint ist der Komponist Max von Schillings.
Ich sollte großartig ausgestoßen werden von den Mitgliedern aller Abteilungen, bildende Künste, Musik und Literatur. Ihre Gesamtsitzung war einberufen, ohne dass ich davon wusste. Der Minister aus der üblichen Irrenanstalt, geradewegs in den Palast unter den Linden versetzt, hatte in festlicher Rede den Studenten meine Entfernung zugesichert.
Dem NS-Kultusminister Rust war Jahre zuvor der Paragraph 51 gerichtlich zugebilligt worden.
Als ich gefunden war und eintraf, war sie beschlossen. Wie hätten alle die wohlbestallten Kulturträger anders beschließen können? Die Wahl war ihnen gegeben, entweder sie verleugnen mich oder werden aufgelöst. Ein vereinzelter Mann, Stadtbaurat Wagner, schlug die Tür hinter sich zu. Erst in der Türkei ist er wieder gesehen worden. Dort empfing er die verdiente Anerkennung.
Es war nicht allein der Berliner Stadtbaurat, der die Konsequenzen zog. Alfred Döblin und Leonhard Frank bekämpften den Ausschluss Heinrich Manns publizistisch, indem sie, das amtliche Schweigegebot missachtend, in der Berliner Presse Alarm schlugen. Das waren freilich nur Rückzugsgefechte, wenn auch die Betroffenen selbst das noch nicht wussten. Selbst Heinrich Mann glaubte nicht an eine Gefährdung. Sein Freund Wilhelm Herzog riet ihm schon vor dem Ausschluss aus der Akademie zum Verlassen Deutschlands. Heinrich Mann lehnte mit der Bemerkung ab, er müsse am 3. April 1933 vor der Akademie einen Festvortrag zum 60. Geburtstag Jakob Wassermanns halten. Erst als ihn am 19. Februar auch der französische Botschafter André-François Poncet warnte, entschloss er sich zur Flucht. Am 21. Februar, als er sich bereits in Straßburg befand, wurde seine Wohnung durchsucht und die Presse berichtete von seiner Verhaftung. Was man faktisch nicht hatte erreichen können, wurde in Effigie vollzogen. Am 10. Mai 1933 wurden seine Bücher verbrannt, am 26. August des gleichen Jahres stand sein Name auf der ersten Liste derer, denen die Regierung Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannte. Die Ächtung war vollkommen. Wenn die Flucht aus Deutschland keine Schockwirkung auf Heinrich Mann übte und er seine innere Gelassenheit zu wahren vermochte, so liegt das sehr wesentlich auch an dem Verhältnis, das er zu seinem Gastland Frankreich seit Jahrzehnten hatte.
Gern gestehe ich, dass die sinnlose Sehnsucht nach einem zugrunde gegangenen Deutschland mich in der Verbannung nie belästigt hat. Hitler-Deutschland hätte mich abgestoßen, wäre ich auch keines seiner vorgesehenen Opfer gewesen. Dagegen brachten mir die Atmosphäre Frankreichs und seiner Sprache gerade den Gewinn, der in diesem Zeitpunkt der willkommenste war. Ohne Vorausberechnung der Ereignisse und meiner veränderten Lage hatte ich unternommen, die Geschichte eines Königs von Frankreich zu schreiben.
Gemeint ist der Roman »Die Jugend und Vollendung des Königs Henri IV«, der im Herbst 1932 begonnen und im Sommer 1938 abgeschlossen wurde. Auf den ersten Blick berührt es eigenartig, dass Heinrich Mann sich in einer Zeit politischer Unruhe und Bedrohung ausgerechnet mit einem Stoff beschäftigte, der 400 Jahre zurücklag. Seine von Nietzsche übernommene Bewunderung der Renaissance ist dafür ebenso wenig ausreichende Begründung wie die Tatsache, dass es sich bei Heinrich dem IV. Um eine große Gestalt der französischen Geschichte handelt. Indes ist der historische Roman deutlich auf die Gegenwart bezogen. Nicht im Sinne einer Gleichsetzung historisch verschiedener Epochen, nicht durch vordergründige Parallelen, sondern, wie Heinrich Mann es in dem Essay »Gestaltung und Lehre« sagt,
»Die historische Gestalt wird unter unseren Händen, ob wir es wollen oder nicht, zum angewendeten Beispiel unserer Erlebnisse werden. Sie wird nicht nur bedeuten, sondern sein, was die weilende Epoche hervorbringt oder leider versäumt. Wir werden sie den Mitlebenden schmerzlich vorhalten. Seht dies Beispiel. Da aber das Beispiel einst gegeben worden ist, die historische Gestalt leben und handeln konnte, sind wir berechtigt, Mut zu fassen und den anderen mitzuteilen.«
Heinrich IV., König von Frankreich, ist das Beispiel für die Volkstümlichkeit des Guten. Der Prinz, der im kleinen Fürstentum als Hugenotte beginnt, der Lebensgefahr kennt und Gewissensunterdrückung erleidet wie der geringste der Franzosen, der am Hof Katharinas von Medici der Bartholomäusnacht nur knapp entgeht, dem das Volk zuströmt, als er das verrottete Königshaus der Valois bekämpft, Heinrich, der seiner protestantischen Religion abschwört, als er erkennt, dass sie dem Frieden und der Einheit des Landes hinderlich ist, der als Katholik mit dem Edikt von Nantes den Hugenotten Anerkennung verschafft, der die Epoche der Religionskriege abschließt, die des friedlichen Wohlstands beginnt, der König schließlich, der mit seinem großen Plan die habsburgisch-spanische Tyrannei niederhalten, Europa befrieden, die Nationalitäten überwinden will, dieser König ist in der Tat ein Beispiel, das berechtigt, Mut zu fassen und ihn anderen mitzuteilen. Die Wechselbeziehung zwischen moralisch-sittlicher Qualifikation und fortschrittlichem Denken ist eine Grundmaxime Heinrich Manns. Nur der Gute ist der Einsicht fähig, nur das Progressive wirkt humanisierend. Im Falle des Königs Henri darf Einsicht wörtlich verstanden werden als ein Hineinsehen in sein Volk. Der König kennt es genau, weil er sein Leben, seine Leiden und Nöte geteilt hat, weil des Volkes Freuden seine eigenen sind. Henri ist ein Humanist, was Heinrich Mann definiert als den Menschen kennen und von einer umfassenden Sympathie für das Leben erfüllt sein. Aus dem Volk wächst ihm die Kraft zu seiner fortschrittlichen Politik zu. Gegen die Massen wäre sie nicht ausführbar. Henri betreibt in Freiheit und Toleranz die Politik von Freiheit und Toleranz. Dass er es konnte, zeigt, in welchem Maße er die Interessen seines Volkes erfüllte. Was in den Menschen als unbewusste Sehnsucht lebt, führt er aus. Er fasst zusammen, setzt in Taten um, was die Besten der Zeit wissen, die Massen aber nur ahnen. Er ist eine humanistische Führergestalt, das Gegenbild zu den pervertierten Pseudo-Heroen der Gegenwart. Heinrich Mann zeigt im Henri IV. Auch, dass solche Humanität nicht umsonst zu haben ist, dass das Postulat allein nicht genügt. Der Humanist muss aktiv werden. Er darf sich nicht scheuen, seine Ziele auch durchzusetzen, weil seine Realität anders nicht entstehen kann.
Das muss man wissen. Wer denkt, soll handeln. Und nur er. Dagegen gibt es das sittlich Ungeheure außerhalb der Grenzen der Vernunft. Das ist die Sache der Unwissenden, die gewalttätig werden durch ihre ausschweifende Dummheit. Ihre Versuchung und Gelegenheit ist die Gewalt. Seht den Zustand des Königreichs. Es verwahrlost. Es wird ein Morast aus Blut und Lüge. Und kein gerades, gesundes Geschlecht könnte auf einem solchen Boden noch heranwachsen, wenn nicht wir Humanisten auch ritten und zuschlügen. Des werden wir Sorge tragen. Verlasst euch, dass wir reiten und zuschlagen.
Der Gewalt außerhalb der Grenzen der Vernunft, der Gewalt geboren aus ausschweifender Dummheit, setzt Heinrich Mann die der Humanisten entgegen. Heinrich Mann redet nicht jeder Gegengewalt das Wort. Er meint jene, die durch ihre Ziele sittlich gerechtfertigt ist. Wer denkt, soll handeln, und nur er. Darin besteht die Aktualität dieses historischen Romans. Auf ihrem höchsten Niveau wird die Literatur zur politischen Waffe. Im Henri IV finden sich aktuelle Anspielungen und Verdeutlichungen. Der Herzog von Guise bleibt der Herzog von Guise. Nur wird sein Verhalten durch Zitate, die Übernahme hitlerscher Wesenszüge, kenntlich gemacht. Bestimmend ist für Heinrich Mann das Ethos, nicht die faktische Vergleichbarkeit. Im Ethos liegt die politische Relevanz des historischen Stoffes und man wird sehen, dass die Maximen des Henri IV mitunter fast wörtlich mit jenen übereinstimmen, die Heinrich Mann in seinen Arbeiten zur Politik aufgestellt hat. Von den rund 380 bisher registrierten essayistischen und journalistischen Arbeiten, die Heinrich Mann im Exil verfasst hat, beschäftigen sich die meisten mit politischen Themen. Am 21. Februar 1933 hatte Heinrich Mann Deutschland verlassen. Bereits am 27. April erschien sein erster Artikel in der Dépêche de Toulouse. Vom Sommer 1933 an verging kaum eine Woche, in der er nicht eine oder mehrere Arbeiten publiziert hätte. Sucht man bei den politischen Beiträgen eine gewisse thematische Ordnung herzustellen, so fällt zunächst auf, dass Heinrich Mann sich fast ausschließlich mit Deutschland beschäftigte, dass er zu anderen Themen der Weltpolitik kaum Stellung nahm. Die deutschen Zustände beherrschten ihn bis zur Ausschließlichkeit und zu ihnen wurde in Beziehung gesetzt, was darüber hinaus in sein Blickfeld geriet. Mit Nationalismus ist das nicht zu erklären, wohl aber mit der humanitären Gesinnung Heinrich Manns. Weil sie vom Dritten Reich generell bedroht, weil Hitler Deutschland zum europäischen Krankheitsherd geworden war, setzte er sich immer wieder damit auseinander. Er spricht als Stimme des anderen Deutschland, worunter er die rechtlos gemachte Mehrheit seiner Bewohner verstand. Repräsentiert wurde sie ausschließlich durch die Exilanten. In der 1934 erschienenen Schrift »Der Sinn dieser Emigration« wird dieses Selbstverständnis ausdrücklich proklamiert.
Die Emigration ist eingesetzt vom Schicksal, damit Deutschland das Recht behält, sich zu messen an der Vernunft und an der Menschlichkeit. Ohne die Emigration könnte es dies heute nicht. Sie allein ist übrig als ein Deutschland, das lernt, denkt und Zukunft erarbeitet. Eine Emigration, die sich behauptet, wird ihre leidvoll und kämpfend erworbene innere Zucht einst übertragen auf ihr ganzes Volk, dem so sehr zu gönnen wäre, dass es die Gegend der Katastrophen verlässt und seinen Frieden mit der Welt macht.
Die Emigration als ein Deutschland, das lernt, denkt und Zukunft erarbeitet. Dieses Motiv bestimmt vielfach die Thematik der politischen Aufsätze Heinrich Manns. Die untergegangene Republik wird zum Ausgangspunkt der Überlegungen. Bereits in dem Ende 1932 geschriebenen Essay »Bekenntnis zum Übernationalen« war die Bilanz gezogen worden. Es ist charakteristisch für Heinrich Mann, dass er geistigen Strömungen vor wirtschaftlichen Fakten den Vorrang gibt. Im Nationalismus sieht er vor allem eine Frucht des Irrationalen, nicht das Ergebnis nationalwirtschaftlicher Konkurrenzkämpfe. Dieses Rudiment des aufs abstrakt-geistige orientierten großbürgerlichen Denkens ist ein Anzeichen dafür, wie sehr selbst Heinrich Mann noch in der traditionellen Denkweise seiner bürgerlichen Klasse verhaftet war. Andererseits hat ihm das moralische Element dieser Tradition den Blick für die konkreten Unrechtsverhältnisse geschärft. Die Ursachen gesellschaftlicher Vorgänge blieben wegen der nicht-materialistischen Denkweise vielfach im Dunkeln. Nichtsdestoweniger wurden ihre Auswirkungen genau definiert. Auch später, wenn Heinrich Mann den Sozialismus fordert, geschieht das nicht aufgrund historisch-materialistischen Denkens. Er tritt für die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen vielmehr mit Argumenten der sittlichen Vernunft, mit ethischen Prinzipien ein. Dass nur das Sittliche vernünftig, nur das Vernünftige sittlich sei, war auch hier der Ansatzpunkt seines Denkens. Zu welchen Fehleinschätzungen diese Betrachtungsweise führte, wird noch darzulegen sein. Immerhin gewinnt Heinrich Mann aus dieser rationalistisch-aufklärerischen Position, dieser moralisch fundierten Vernunftlehre, sehr wesentliche Kriterien zur Beurteilung politisch-gesellschaftlicher Zustände und Ereignisse. Der Untergang Weimars und dieser Staat selbst werden scharfer Kritik unterzogen.
Eine Aufgabe der höchsten Vernunft, aber eine Atmosphäre keuchender Leidenschaften, die vom Krieg nur ermüdet, nicht gesättigt sind. Das war die Lage der entstehenden Republik und ist ihre Entschuldigung, wenn sie unterlegen ist. Niemand hat damals und später etwas anderes von ihr verlangt, als dass sie das zusammengebrochene Kaiserreich ablöste und es mit ihren schwächeren Kräften ersetzte. Die bisherigen Feinde machten nur die Bedingung, dass sie ungefährlich sei. Die Deutschen waren schon zufrieden, wenn nur das Reich blieb. Aber jede Republik erhält innere Berechtigung als Erscheinungsform eines durchaus neuen geistigen Zustandes. Eine verspätete Nachahmung der westlichen Demokratie rechtfertigte keineswegs die Deutsche Republik. Sie hatte den Inhalt ihrer Zeit aufzunehmen, ihn sogar vorwegzunehmen. Das Geringste wäre gewesen, wenn sie soziale Fortschritte verwirklichte. Als es soweit war, geschah freilich nichts, schlimmer als nichts. Der fideikommissarisch gebundene Großgrundbesitzer, dieser Rest einer überlebten Wirtschaftsepoche, ist mit Hunderten von Millionen unterstützt worden von Regierungen der Republik, die Verrat begingen an ihrer Sendung. Diese Republik erfüllte nicht einmal im Sozialen ihre selbstverständliche Pflicht, umso weniger handelte sie zeitgemäß im Internationalen. Und doch war ihr als eigenste Sendung mitgegeben Völkerversöhnung. Das überhaupt wichtigste, weil neueste Wort der Weimarer Verfassung beruft den Geist der Völkerversöhnung. Jedoch der nationalistische Auftrieb geschah nicht gegen die Republik, sondern mit ihr. Das ist die Wahrheit, was auch immer sonst behauptet wird. Die Republik hat nur wenige Tage ihres Lebens anders gehandelt, als das vorige kriegerische Reich gehandelt haben würde, nach einer unfreiwilligen Verkürzung seiner Machtmittel. Und den Versuch, anders zu handeln, machte ein Einzelner, Stresemann. Aber nichts folgte.
Den Perspektiven lässt Heinrich Mann die Details folgen. Die soziale Ungerechtigkeit, die antirepublikanische Haltung von Beamten, Justiz, Reichswehr und Universitäten, die Unentschiedene der Regierungen. Jedes republikanische Ministerium trat zurück, wenn es sich offen republikanisch zu entscheiden gehabt hätte. Ende 1932 sieht Heinrich Mann die Gebrechen der Republik nicht als zwangsläufige und unausweichliche an. Verbesserungen des Wahlrechts, Veränderungen an der Staatsspitze, eine Durchdringung der Verwaltung mit republikanischem Geist, vor allem aber Entschiedenheit im Verteidigen der Republik. Damit, so glaubte er, hätte Weimar schon geholfen werden können. Er vergaß freilich, dass Weimar dann eben nicht Weimar gewesen wäre. Erst die Erfahrungen des Exils zeigten ihm, dass er nur Symptome für eine viel tiefer verwurzelte Krankheit genannt hatte. 1936 richtet sich seine Kritik auch gegen die Linke, vor allem gegen die Sozialdemokraten, die die Säule der Republik gewesen waren. Damit ist die Einsicht verbunden, die Niederlage der Republik sei bereits in ihrer Geburtsstunde besiegelt worden, eben durch Eberts Bündnis mit Hindenburg und Gröner. Der heutige Stand der historischen Forschung lässt keinen Zweifel mehr daran zu, dass die Revolution von der SPD-Führung nicht gewollt wurde. Heinrich Mann wusste das bereits 1936. Für ein Verdienst der SPD hat er es nicht gehalten.
Frühzeitig fiel mir auf, welche bestimmte Abneigung die deutschen Sozialdemokraten gegen die Revolution hatten. Was fängt man unter solchen Umständen mit der Macht an? Nur nichts Umwälzendes. Die Industrie war am Ende des Krieges zu weit unten. Nach Ansicht der Sozialdemokraten konnte sie nicht sozialisiert werden. Vielmehr sahen sie es als ihre Pflicht an, die Radikalen niederzuwerfen, gerade weil diese Spartakisten und künftigen Kommunisten wirklich sozialisiert hätten. Daher das bekannte Zerwürfnis der beiden sozialistischen Gruppen. Es schien damals unheilbar und hat unaufhaltsam zum Sturz der Republik geführt. Indessen kein Machthunger der Sozialdemokraten spielt dabei mit, nur ihre kleinbürgerliche Ängstlichkeit und Ordnungsliebe. Bei mehr Sinn für die Macht wären sie selbstverständlich mit den Linksradikalen gegangen, denn was ihnen von rechts drohte, war schlimmer. Durch ihre Parteikoalitionen wurden sie im Politischen zu Handlangern der Nationalisten, immer bei sorgfältigster Verwaltung des Staates. Woran sind diese ursprünglich gutwilligen Menschen gescheitert? An demselben Gebrechen, das fast alle Deutschen seit wenigstens 50 Jahren befallen hatte, Ihnen fehlte der Sinn für die Freiheit. Ohne diesen Sinn bleibt man untergeordnet. Mit ihm dagegen wird man befähigt, neue Ordnungen selbst zu errichten. Der Sinn für Freiheit bedingt den Machtwillen. Ein freier Sinn urteilt, beschließt und lässt lebensfremde, lebensfeindliche Mächte nicht länger befehlen. Das geistige Grundgesetz des Proletariats und aller Republikaner blieb die Legalität. Aber für wen gilt die? Nur für die Schwachen unbedingt. Wer stark ist durch eine wirtschaftliche Überlegenheit, die niemand anrührt und beseitigt, wird seine Macht bald auf das Politische erstrecken. Dies ist in der ungeahntesten Weise geschehen, und das Proletariat, das an der Gesetzlichkeit hing, ist gerade darum entrechtet worden bis auf den letzten Rest. Was ist die Republik? Die Sozialdemokraten dachten Tarife und Wohlfahrtspflege. Es ist aber die Republik ein Geist. Sie ist der Geist der Freiheit und des kollektiven Machtwillens. Sonst ist sie tot und hat nicht gelebt.
Der Geburtsfehler der Republik ist erkannt. Die Furcht der SPD vor einer gesellschaftlichen Änderung von Grund auf, die Übernahme der Gesellschaftsordnung und damit der Besitzverhältnisse des Kaiserreichs bei nur minimal äußerlichen Korrekturen. Die ungebrochene wirtschaftliche und politische Macht jener, die mit ihren Expansionsplänen die Kriegsziele des Kaiserreichs bestimmt hatten, sie führte konsequent zu dem neuen Abenteuer mit Hitler. Da er nun ökonomische Zusammenhänge durchschaut, kommt Heinrich Mann zu einer anderen Beurteilung des Phänomens Nationalismus. Es wird nicht mehr allein als Teil irrationalen Verhaltens gesehen, es wird als psychologisches Instrument ganz konkreter politischer Interessen definiert. Diese neuen Einsichten enthüllen auch das Illusionäre der einstigen Hoffnungen auf eine mögliche Demokratisierung der bürgerlichen Republik. Nach wie vor sieht Heinrich Mann in Weimar den bisher besten deutschen Staat, nur dass das jetzt noch relativer zu verstehen ist als vorher. Heinrich Manns Umdenken und sein tieferes Eindringen in gesellschaftliche Zusammenhänge sind Früchte des Exils. Der eingeschlagene Weg wurde zu Ende gegangen. Im Oktober 1937 antwortete Heinrich Mann auf die Bitte, eine Rede zur Feier der Revolution von 1918 zu halten.
Ich bin nicht arbeitsscheu, aber eine Rede für die Revolutionsfeier am 11. November? Erstens, war denn das eine Revolution? Noske kann ich doch nicht feiern. Die Kapitalsmächte, durch deren Gnade die Republik bestanden hat, bis es genug war, kann ich auch nicht feiern. Und soll ich zum Abschluss Papen oder Severing feiern? Sie sind einer des anderen wert. Und der Hindenburg des Hitler, den ich gleich mitfeiern müsste. Ich beschwöre Sie, keine Feier für Weimar. Was wir anstattdessen tun müssten, einen Erlass in das Land schicken, nie wieder Weimar. Diese Gelegenheit eines Erstbesten auch Tyrannen und sein gefundenes Opfer. Nur die gesicherte Freiheit, nur die Volksfront.
Volksfront, ein Begriff, der Mitte der 30er Jahre das Denken und Handeln nicht nur der deutschen Exilierten beherrschte. Gemeint ist das Bündnis aller antifaschistischen Kräfte von den Kommunisten bis zum liberalen Bürgertum. Darin sieht Heinrich Mann die Alternative zu Weimar. Er hatte sich bereits früh für ein solches Bündnis eingesetzt. Vor allem wollte er Sozialdemokraten und Kommunisten wieder miteinander versöhnen, auch in dem Aufruf, der von der Regierung Hitler mit seinem Ausschluss aus der Dichterakademie beantwortet wurde. Die Fronten waren jedoch auf beiden Seiten so verhärtet, dass die Einigung nicht zustande kam. Erst recht wären die liberalen oder konfessionellen Parteien des Bürgertums niemals in ein Bündnis mit den Kommunisten eingetreten. Die nationalsozialistische Diktatur veränderte jedoch das politische Klima. Der allen gemeinsame Feind relativierte die inneren Gegensätze. In Frankreich wurde das am ehesten sichtbar. Politische Bedeutung erhielt der Vorgang jedoch erst, als mit dem 7. Kongress der Kommunistischen Internationale auch die Kommunisten eine radikale Schwenkung ihrer Politik vornahmen. Georgi Dimitrov erhob im Juli 1935 die Volksfront-Losung zum Programm. Er forderte zum Bündnis mit den vordem bekämpften Sozialdemokraten und dem fortschrittlichen Bürgertum auf. Die ersten Volksfront-Regierungen bildeten sich in Spanien unter Largo Caballero und in Frankreich unter Léon Blum. Wiewohl sie nicht in ihnen vertreten waren, unterstützten die Kommunisten diese Regierungen im Parlament. Es versteht sich, dass diese Lösung auch den deutschen Exilanten als vernünftiges Ziel erschien. Die Diskussion darüber war in der Exilpresse schon seit Jahren geführt worden. Insbesondere Heinrich Mann hatte immer wieder zur Sammlung der Kräfte gemahnt. Die Bildung einer Volksfront bot die einzige Chance, zwar nicht, wie die Exilanten hofften, Hitler durch eine Volksbewegung im Lande zu stürzen, wohl aber das zu verwirklichen, was Heinrich Mann als Aufgabe der Exilanten erkannt hatte, für Deutschland zu lernen und Zukunft zu erarbeiten. Das hat ihn bewogen, die politischen Verhandlungen zu leiten und ihre Ziele stets erneut publizistisch darzustellen. Die Vorstellungen von diesem neuen Deutschland gehen vor allem dahin, ein zweites 1933 schon durch eine veränderte gesellschaftliche Struktur unmöglich zu machen. Das nationalsozialistisch gewordene Deutschland ist die negative Folie, auf deren Hintergrund die intendierten Veränderungen zunächst zu sehen sind. Vor 1933 stand der Staat für Heinrich Mann über den Klassen. Im Exil hatte er ihn als bloßes Machtinstrument der beherrschenden Klasse erkannt. In dem Aufsatz »Es kommt der Tag« ist dazu zu lesen.
Man soll wissen, dass nur noch Degenerierte im Auftrag des Kapitals es fertigbringen, ein modernes Volk seiner Freiheit zu berauben.
In dem Essay »Auch eine Revolution« steht diese Ansicht in ihrem größeren sachlichen Zusammenhang.
Der große Mann hatte es zu tun mit einer gleich eingeebneten, wenn auch nicht gleich gerichteten Masse. Das Land kannte ihresgleichen erst seit kurzem. Gebildet wurde sie von heruntergekommenen, verarmten Schichten. Das kleine und mittlere Bürgertum war unlängst proletarisiert worden und es fühlte nur Gegnerschaft für seinen nächsten Gefährten, den Proletarier, der seine Klasse schon vorher bewusst vertreten hatte. Inzwischen allerdings hatten die Arbeiter infolge der langen Arbeitslosigkeit viel eingebüßt von ihrem Klassenbewusstsein. Alles war geschwächt, ihr Glaube an den sozialen Gedanken und ihr einstiger Stolz. Der große Mann brauchte den weichen Teig nur zu kneten. Überdies aber musste die Luft mit Revolution geladen werden. Auch tief gesunkene Massen geben sich nicht gern her für Interessen, die das genaue Gegenteil ihrer eigenen sind, für die Interessen einiger reichen Leute, ob Industrielle, Großgrundbesitzer oder frühere Herrscherhäuser. Gerade die aber zahlten für die nationalsozialistische Bewegung. In dieser Volksbewegung wurde das wirkliche Problem des Kapitalismus weggeschwindelt und an seine Stelle trat ein Fantasieerzeugnis, die Rassenlehre. Dem Menschenmaterial, mit dem die Führer ihr Glück versuchten, musste vor allem die Mühe des Denkens erspart werden. Darin waren ja auch die Führer selbst ohne Übung. Keinen Augenblick untersuchten sie den Zusammenhang der Tatsachen, ihren Sinn und Ursprung.
Die Funktion des Nationalsozialismus in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung wie die des Antisemitismus in der nationalsozialistischen Lehre sind damit hinreichender Deutlichkeit definiert worden. Die Volksfront wird zur Alternative für diese verrotteten Zustände. Heinrich Mann ist das Wort eine Metapher für ein gesellschaftlich neu eingerichtetes Deutschland, eine Metapher für einen neuen Begriff von Demokratie und für eine neue demokratische Praxis. Mit Hitlers Sturz sollte der deutschen Geschichte ein gänzlich anderer Verlauf gegeben werden. Dies umso mehr, als Heinrich Mann in Hitler ein lange vorbereitetes, keineswegs zufälliges Ereignis sah. So tauchen in seinen Aufsätzen die Vorläufer auf. Die Nationalisten der Befreiungskriege rechnet er ebenso darunter wie die Burschenschafter, den Turnvater Jahn und endlich Wilhelm II., der der gleiche Parvenu gewesen sei wie Hitler. Aber das alle verbindende Signum nennt er ihren Hass auf den Intellekt. Die Nationalsozialistischen, so schreibt er,
stellen keinen neuen Typ dar, wie sie sich einbilden. Sie haben mit ihrem Hass gegen das höhere Denken und gegen ein freies Volk 100 Jahre lang heimlich schlecht gerochen und dürfen jetzt offen stinken.
In dem Aufsatz »Die deutsche Lebenslüge« greift er noch weiter aus.
Eine unglückliche Geschichte ist nicht auszulöschen. So lebendig ist keine andere geblieben wie die unglückliche Geschichte Deutschlands. Sein Volk büßt heute Versäumnisse, die 400 Jahre alt sind. Es zehrt an überlebten Misserfolgen. Eine historische Schälsucht ist der eigentliche Boden seines merkwürdigen nationalen Bewusstseins. Dies Volk hängt an Mythen, die seine Lebenslügen sind.
Der Begriff Lebenslüge ist moralischer Art, ebenso der Zustand, den Heinrich Mann stattdessen fordert, dass man in Deutschland lerne, endlich einmal einfach und wahr zu werden. Diese Gelegenheit muss der neue Volksstaat geben, der das Ziel der Volksfront sein soll. Heinrich Mann prägt den Begriff eines Regimes der sittlichen Erziehung, einer revolutionären Demokratie. Die Freiheit solle in ihr besser gesichert sein als nur durch ein Verfassungspapier, gesichert durch die Normalisierung der Wirtschaft, also die Enteignung wirtschaftlich Übermächtiger.
Die künftige Form der menschlichen Freiheit wird sozialistisch sein müssen. Und der Sozialismus wird sich auseinanderzusetzen haben mit dem ewig menschlichen Freiheit genannt.
Heinrich Mann machte sich keine Illusionen. Die Problematik dieses Ziels ließ ihn streng auf die zu seiner Verwirklichung notwendigen Mittel und Voraussetzungen achten. Er misstraute allen Vorstellungen, die wissen wollten, mit ökonomischen Veränderungen sei bereits das Wesentliche getan.
Ich möchte zu bedenken geben, ob es genügt, eine wirtschaftliche Doktrin zu haben, ob selbst ihre Verwirklichung genügen würde. 100 Jahre einer vernünftig eingerichteten Wirtschaft würden wahrscheinlich auch die Menschen vernünftiger machen. Nur fragt es sich, ob die nicht vorgebildeten Menschen ihrer vernünftigen Wirtschaft gewachsen wären und sie so lange aufrechterhalten könnten. In Deutschland muss, bevor ein wahrer Volksstaat bestehen kann, ungeheuer viel gelernt werden, mehr als jemand sich träumen lässt. Klar ist, dass damit nicht erst begonnen werden kann, wenn der Volksstaat dasteht. Und übrigens ist zu fürchten, dass er niemals kommt, wenn nicht vorher gelernt wird.
Weil es an diesem Lernen bisher gefehlt hat, nennt Heinrich Mann schon die Einigung der Hitler-Gegner ein schwieriges Unternehmen. Denn in Deutschland sei niemals ganz verwirklicht worden, dass man einander achtet und sogar versteht. Die Idee seines Regimes der sittlichen Erziehung lässt Heinrich Mann konsequenterweise fordern, die Führung einer sozialistischen Revolution müsse bei den Intellektuellen liegen. Er bezieht sich dabei nicht nur auf die Erfahrung der vorangegangenen Revolutionen, sondern auch auf die Einsicht, dass nur lehren kann, wer selbst viel gelernt hat. Bezeichnenderweise verdeutscht er das Wort Intellektualismus mit geistige Zucht. Diese werde umso größer sein, je mehr zuvor gelernt worden sei.
Die Pflichten und die Rechte der Intellektuellen während einer sozialistischen Revolution werden genau bestimmt durch die Bedürfnisse der Menschen, der Mehrheit von Menschen, für die gekämpft wird. Darauf ist nicht zu rechnen, dass sie selbst, diese Mehrheit, vollzählig mitgeht von der ersten Stunde an. Sie muss gewonnen werden, muss erzogen und in Zucht gehalten werden. Ein Rahmen von Offizieren muss da sein, bevor das Heer der Revolution wahrhaft geformt werden kann. Das geschieht durch Intellektuelle oder gar nicht. Jede Revolution, die sich hielt und fortwirkte, ist von Intellektuellen gemacht worden. Der Sozialismus ist bestimmt, die Menschenwürde wiederherzustellen. Seine Bestimmung wäre nicht so groß, wenn es nicht diese wäre. Das ist der Grund. Darum sollen Intellektuelle die Revolution führen. Diese wäre dunkel und schwer ohne sie.
Das angestrebte Ziel ist der sozialistische Humanismus. Es lohnt sich, von diesen Forderungen praktischer Politik einen Blick auf den Henri Quatre zu werfen. Henri einigt sein Land in Freiheit und ökonomischer Gerechtigkeit. Er schafft jenen Zustand, den der Publizist Heinrich Mann sich von der Volksfront erhofft. Dieser verlangt von seinen politischen Freunden das Ablegen der Vorurteile. Was weiß ich? Die Antwort Montaignes auf Henris Frage nach der wahren Religion meint nichts anderes. Hier wird ein aktiver Humanismus gezeigt. Humanisten, die reiten und zuschlagen. Dort wird gefordert, der Sozialismus ist bestimmt, die Menschenwürde wiederherzustellen. Übereinstimmung besteht auch in der Führung von Revolution und Staat durch Intellektuelle. Wer denkt, soll handeln, und nur er. Schließlich ruht diese Ansicht auf der gleichen sittlichen Basis. Ein Regime der sittlichen Erziehung fordert Heinrich Mann von der Volksfront. Denn es ist die Erkenntnis ein Licht und wird ausgestrahlt von der Tugend, liest man im Henri Quatre. Das politische Denken und das poetische Schaffen bilden eine Einheit. Die Trennung von Literatur und Politik ist überwunden, Geist und Tat fallen nunmehr wirklich zusammen. In Heinrich Manns Anspruch, das muss man hinzufügen, er verkörperte gewissermaßen das reine Ethos der Deutschen Volksfront. Ihre Wirklichkeit blieb beschämend weit, weiter als notwendig, dahinter zurück. Hier ist nicht der Ort, ihre Geschichte detailliert nachzuzeichnen, so eng sie auch mit den Bemühungen Heinrich Manns verknüpft ist. Zwei Ereignisse verdienen es immerhin herausgehoben zu werden: die Moskauer Prozesse und das direkte Eingreifen Walter Ulbrichts in die Arbeit der Volksfront. Die im Sommer 1936 einsetzende Serie der Prozesse führt auch innerhalb der deutschen Emigration und damit der Volksfront zu heftigen Auseinandersetzungen. Man bezweifelte die ehrliche Absicht der Kommunisten, nach Hitlers Sturz ein demokratisches Deutschland aufzubauen. Einige prominente Vertreter des bürgerlichen Lagers, so die Publizisten Konrad Heiden und Leopold Schwarzschild, verließen die Volksfront, und insbesondere Schwarzschild sah in ihr bald eine kommunistische Tarnorganisation. Das ist nachweisbar unrichtig gewesen. Die Basis war jedoch schmäler geworden, und sie wurde insgesamt bedroht, als 1937 Walter Ulbricht Vertreter der Kommunisten wurde. Die Exil-KPD war bis dahin von Willy Münzenberg repräsentiert worden. Dieser war mehr als ein äußerlich flexibler Vertreter starrer Dogmen, mehr auch als ein geschickter Propagandist. Die Volksfront hat er politisch wohl sehr ernst genommen und nicht nur als kommunistisches Herrschaftsinstrument angesehen. Walter Ulbricht hingegen hat tatsächlich versucht, sie unter die Hörigkeit der KPD zu bringen. Er hat dabei sowohl mit formalen Tricks als auch mit Verleumdungen gearbeitet. Heinrich Mann versuchte lange zu schlichten und auszugleichen, auch Abtrünnige zu retten. Viel musste sich ereignen, bis er sich weigerte, mit einem Partner der Volksfront zusammenzuarbeiten. Nachdem der Kommunist Bruno von Salomon ihn mit erkennbarem Ziel öffentlich verleumdet hatte, schrieb Heinrich Mann am 25. Oktober 1937 an den Sozialdemokraten Max Braun unter anderem:
Ihre Mitteilungen vom 23. Oktober zeigen mir, dass Ulbricht tatsächlich eine eigene Volksfront, die ihm unterstehen soll, ins Werk setzen möchte. So ungern ich Mitglieder der deutschen Opposition als Gegner ansehe, einige wollen es offenbar nicht anders. Ich bin daher gegen eine Zusammenberufung des Gesamtausschusses, solange Ulbricht als Hauptvertreter oder auch nur als ein Vertreter seiner Partei dort erscheinen darf. Mit Ihnen hoffe ich, dass die Krise sehr schnell überwunden wird. Wenn aber nicht, müssen wir selbst entscheiden, was zu tun ist.
Der bereits zitierte Brief an Georg Bernhard enthält einen ähnlichen Hinweis, und Alfred Kantorowitsch berichtet von einem Gespräch, in dem sich Heinrich Mann noch sehr viel schärfer ausgesprochen hat. Die Krise war dann auch nicht beizulegen. Die deutsche Volksfront brach auseinander. Während der sogenannten Sudetenkrise im Frühherbst 1938 kam wieder ein Burgfriede zustande. Heinrich Mann stellte sich erneut als Mittler zur Verfügung. Auch dieser Einigungsversuch scheiterte. Nach Mitteilung von Alfred Kantorowitsch waren es Paul Merker und Franz Dahlem, die Vertreter der KP-Führung in Paris, die den endgültigen Zusammenbruch der Volksfront zu verantworten hatten. Sie handelten nach den Direktiven der Parteiführung in Moskau, wohin Ulbricht wieder zurückgekehrt war. Mit ihm hatte sich der Repräsentant des stalinistischen Parteiapparats durchgesetzt. Am Stalinismus, nicht an den Kommunisten schlechthin, ist der einzige große Versuch gescheitert, alle politischen Repräsentanten des deutschen Exils zu gemeinsamem Handeln zu bringen. Das bestärkte jene politischen Kräfte, die, aus welchen Motiven auch immer, eine Einigung ohnehin ablehnten. Ohne jede Eigennützigkeit, politisch und moralisch integer, hat sich Heinrich Mann solch kräftezehrenden Einigungsversuchen auch noch gewidmet, als es objektiv aussichtslos geworden war. Noch im Mai 1939 klagt er in einem Brief über die zweifelhafte Einigkeit der Gesamtopposition. Er schreibt, sie falle einfach weg, was wohl heißt, sie bestand nicht. Und er fährt resigniert fort: Der Aktionsausschuss sind wenige, sie handeln um Widerspruch unbekümmert. Es war spät geworden. Die politische Situation hatte sich für die Exilanten entscheidend verschlechtert, unterdessen sie ihren internen Streit austrugen. 1936 hatte Hitler in den spanischen Bürgerkrieg eingegriffen, 1938 Österreich einverleibt und die Tschechoslowakei um ihre deutschsprachigen Gebiete erpresst, im März 1939 das zerschlagene Land zur Gänze okkupiert und schon lief die Danzig-Propaganda auf hohen Touren. Angesichts dieser Tatsachen erscheint es vermessen, dass man im Exil an eine Erhebung in Deutschland geglaubt hat, dass man eine Liquidierung des Regimes durch die deutschen Massen noch immer erhoffte. Die Nachrichten über Widerstandsgruppen wurden draußen weit überschätzt. Andererseits hat man die fast lückenlose Herrschaftsapparatur des totalitären Staates und damit das konkrete Wesen des Faschismus völlig verkannt. Heinrich Mann hat sich in vielen Artikeln auf solche Berichte aus dem Untergrund gestützt. Auch die Volksfront hat sich auf die Kämpfer in Deutschland berufen und ist dabei zu einer bisweilen völlig irrealen Einschätzung der Lage gelangt. Ein wichtiges psychologisches Moment kommt noch hinzu: die faktische Ohnmacht der Exilanten. Sie mussten die eigene Aktivität in dem Maß überschätzen, in dem sie von jeglicher realen politischen Wirkung ausgeschlossen blieben. Heinrich Mann hat das in seinem Lebensrückblick offen ausgesprochen.
Besonders aber ist anzuerkennen, dass nichts leichter täuscht als Handeln. Und wir handelten. Noch naiver wird der Selbstbetrug, wenn beträchtliche Gruppen, getragen von wirklichen Volksmassen, eine Handlung inszenieren und sie hat Erfolg, sie schafft Bewegung. Scheinbar verändert sie Tatsachen.
Unmittelbar bezieht sich das auf Kundgebungen, die er zusammen mit französischen Intellektuellen gegen Krieg und Faschismus abgehalten hatte. Es betraf auch die Volksfront, von der er notiert:
Die Mannschaften traten fleißig zusammen. Was hatten sie sonst auch zu tun?
In Wirklichkeit wurde selbst in Frankreich die Basis der Exilanten schmäler. Die britisch-französische Politik des Appeasement hatte Auswirkungen auf die deutschen Flüchtlinge, besonders auf deren publizistische Tätigkeit. Heinrich Manns Artikel in der Dépêche de Toulouse waren mehrfach Anlass zu deutschen Protesten. Sie wurden abgewiesen, da der Inhaber des Blattes mehrfach Minister der Dritten Republik war. Aber bereits im Oktober 1935 schreibt Heinrich Mann an seinem Bruder:
Wer in seinem eigenen Lande der Macht verdächtig ist, wird es jeder Macht. Der Einzelne ohne Hinterland bedeutet nach Maßgabe der Dinge so wenig, dass ich mich sogar wundere, welche Ausnahme mit dir und schließlich auch mit mir gemacht wird.
Das ist eine Grundeinsicht des deutschen Exils. Und es verwundert nicht, wenn Heinrich Mann im Dezember 1938 befürchtet, man könne ihm in Frankreich die Erlaubnis zu politisch-publizistischer Betätigung entziehen. Die britische wie die französische Regierung strebten den ernsthaften Akkord mit Hitler an. Peace for our time, wie der Mann mit dem Regenschirm sich ausdrückte. Man hat den deutschen Exilanten sehr verübelt, dass sie die Motive dieser Politik beim Namen genannt haben. Ende 1937 schrieb Heinrich Mann:
Der sogenannte Antikommunismus wird von Mächten, die gar nicht vom Kommunismus, aber umso mehr vom Faschismus bedroht sind, nun, er wird nicht immer nur aus Gefälligkeit und Schwäche gegen einen Monomanen gemacht. Man passt sich noch eher seinen Interessen an als seinem Wahn. Man hofft hier und dort mit ihm zu verdienen. Und den Angriff gegen den Bestand Europas, auf den er doch angewiesen ist, man meint trotz dem Augenschein, der Angriff wäre ihm abzukaufen.
Nach Kriegsbeginn und mehr noch nach Frankreichs unerwarteter Niederlage musste Heinrich Mann Folgerungen befürchten. Maßnahmen seitens jener offen oder latent faschistischen Kräfte, die er zuvor bekämpft hatte, die nun aber die Regierung stellten. Der Paragraph 19 des deutsch-französischen Waffenstillstandsvertrages bestimmte, dass Frankreich jede von Deutschland gewünschte Person auszuliefern hatte. Er richtete sich vor allem gegen die Exilanten. Sämtliche Sicherungen fielen weg. Der seit 1933 ausgebürgerte Heinrich Mann war bereits seit 1936 tschechischer Staatsbürger. Doch seit März 1939 war die Tschechoslowakei kein Staat mehr. Auch die Tatsache, dass Heinrich Mann in dem von deutschen Truppen nicht besetzten Südfrankreich lebte, verlor angesichts des Paragraph 19 an Bedeutung. Wie viele andere Exilierte dachte er aber nur widerwillig an ein Verlassen Europas. Es ist offenbar Leon Feuchtwanger gewesen, der ihm die Notwendigkeit einer zweiten Flucht klargemacht hat. Nur die Vereinigten Staaten konnten noch hinreichende Sicherheit gewähren. Am 12. September 1940, früh um 3 Uhr, begann in Marseille die Flucht aus Frankreich. Heinrich Mann und Frau Nelly, sein Neffe Golo und das Ehepaar Werfel brachen gemeinsam auf. Aus Frankreich entkommen war die Gruppe wenigstens vorläufig in Sicherheit. In Lissabon erkämpfte Nelly Mann Schiffsplätze. Am 13. Oktober 1940 legte der griechische Dampfer Nea Hellas in New York an. Rückblickend bemerkt der Dichter, der kalte Hauch des Aufbruchs von Marseille habe ihn eigentümlich befremdet. Er habe Nachricht aus künftigen Tagen gebracht, die nichts mehr von Belang zu melden hatten. Die Lebensgefahr war überwunden. Was bevorstand, war aber beinahe noch schlimmer. Hermann Kesten, der mit Thomas Mann die Ankömmlinge in New York begrüßte, gibt einen Begriff davon, wenn er schreibt:
Die New York Times schrieb damals, der namhafte deutsche Autor Gullo Mann, der Sohn des berühmten deutschen Autors Thomas Mann, sei angekommen. In seiner Begleitung habe sich sein Onkel H. Mann befunden, der gleichfalls Schriftsteller sei.
Anders als sein Bruder war Heinrich Mann in den USA völlig unbekannt. Nachdem er im französischen Exil ein vergleichsweise sorgenfreies Leben geführt hatte, lernte er nun die ganze Härte der Verbannung kennen. Zunächst war der Lebensunterhalt noch gesichert. Die Filmgesellschaft Warner Brothers hatte ihn und einige andere exilierte Schriftsteller als Drehbuchautoren engagiert. Auf ein Jahr befristet war dieser Vertrag nicht mehr als ein Almosen. Als der Vertrag auslief, kam die schiere Not. Heinrich Mann war weitgehend auf die Zuwendungen seines Bruders angewiesen. Seine Frau arbeitete zunächst als Schneiderin, dann als Krankenschwester. Als Heinrich Mann erkrankte, fehlte das Geld für Medikamente. Als die aus Nizza gerettete Bibliothek endlich in New York ankam, war es nur der Hilfe von Alfred Kantorowitsch und anderen Freunden zu danken, dass sie nicht versteigert wurde, um Transport- und Lagerkosten zu decken. Als Thomas Manns Scheck einmal bei der Post verloren ging, schreibt Heinrich:
Inzwischen schulden wir die Miete und öffnen die Türen nur, wenn kein Gläubiger dahinter steht. So war es bestimmt und wäre ohne eure Güte noch schlimmer.
In einem anderen Brief an den Bruder heißt es:
Arbeiten unternehme ich nach und sogar durcheinander, je nachdem sie Lohn versprechen. Gehalten hat es noch keine. Äußersten Falles muss ich den Krieg und die nächsten Folgen des Krieges abwarten. Meine frühesten Bücher wurden mir 15 Jahre nach ihrem Erscheinen bezahlt. Dich versetzt euer kleiner Enkel zurück, mich die Einsamkeit und Unbedanktheit. Das alles war schon einmal, als ich noch gar nichts hinter mir hatte. Was ich dir schulde und wofür ich dir danke, müssen meine Erben begleichen. Gesetzt, ich selbst hätte die Gelegenheit nicht mehr.
Einsamkeit und der schwerste Schlag stand ihm noch bevor. Am 16. Dezember 1944 nahm sich seine Frau das Leben. Bei scheinbarer Robustheit war sie bereits seit langem psychisch äußerst labil gewesen. Die Isolierung war nun vollkommen. Heinrich Mann ließ nur noch wenige Menschen in seine Wohnung ein. Er wurde menschenscheu. Sein Alterswerk bewegt sich vor allem in der Vergangenheit. Der Roman »Empfang bei der Welt« steht thematisch in der Nähe von »Im Schlaraffenland«, dem Erstling von 1900. »Der Atem«, 1949 erschienen, huldigt Frankreich, zeichnet die Atmosphäre des glücklichen Landes und die des Sterbenden von 1940. Thomas Mann hat in Bezug auf dieses Buch von »Greisen-Avantgardismus« gesprochen. Gemeint ist wohl das hermetische, vielfach schillernde von Sprache und Stil, das Verschwimmen der Fabel in Assoziationsketten. Mit dem Filmroman Lidice und dem Fragment des Friedrich-Romans geht der große Verwandlungskünstler noch einmal neue formale Wege. Er erschließt sich die fast vorbildlose Form des Dialogromans. Noch in den Kriegsjahren ist die Autobiografie entstanden, der Versuch, Rückschau zu halten über die Epoche, die der Autor durchlebt hat, ihre geistigen Wurzeln zu ergründen, die Wege der Zukunft zu erforschen, das Wohin und Woher darzustellen. Es ist eine geistige Autobiografie. Die Vita des Verfassers erscheint nur in Umrissen und Bruchstücken. Erst auf Seite 157 tritt er ins Blickfeld. Er führt sich ein mit dem Namen X, nennt sich ebenso gewöhnlich wie auserlesen und fügt hinzu:
Eine Autobiografie sieht am besten von ihrem Urheber ab, wenn es anginge. Er trete als Augenzeuge auf, der Ereignisse und seiner selbst. Das verdirbt noch nichts. Ein Zeitalter wird besichtigt. Von wem ist immer die Frage? Sie verpflichtet X, sich vorzustellen, aber mit Maßen.
Der das Zeitalter besichtigte, zeigt sich als komplex vielschichtige Natur mit vielen einander widersprechenden Zügen. Sein Resümee enthält Irrtümer und Wahrheiten. Ein Kernsatz lautet:
Das Geistige erscheint mir als das Primäre. Es hat in der Geschichte den Vortritt. Dies behaupte ich mit Einschränkungen und bleibe auf ein vernünftiges Entgegenkommen bedacht.
Heinrich Mann ist also kein Materialist geworden, obwohl es manchmal so hatte scheinen können. Gerade diese Neigung zum Geistigen lässt ihn aber mitunter stark irren, etwa in seiner hohen Einschätzung Stalins und der stalinistischen Sowjetunion. Weil der Weg zum Sozialismus geistig zwingend war, wurden für ihn auch jene zu integren Gestalten, die den Begriff usurpiert hatten. Über die Wirklichkeit der stalinischen Diktatur war er nicht unterrichtet. Die westeuropäischen Kommunisten, mit denen er seine Erfahrungen hatte machen müssen, galten ihm nicht als Repräsentanten der Sowjetunion. Zudem mögen die Erfahrungen der Appeasement-Zeit ihr Teil zu seinem Urteil beigetragen haben. Jene Politiker, die unter dem Vorwand des Antikommunismus den Faschismus bewusst oder mittelbar unterstützten. Im Kern schimmert aber doch das platonische Ideal durch, wonach richtiges Denken das richtige Handeln schon in sich schließe. Dies ist die Hauptursache von Heinrich Manns Irrtümern. Es bezeichnet die Grenze seiner politischen Einsicht, eine trotz allem noble Grenze, nobel freilich nur bei ihm, denn eben dieses Denken vor den schwerwiegenden Irrtümern des deutschen Bürgertums bewahrt hatte. Denn genau dieses geistige Element ist mit dem moralischen Impetus und dem ästhetischen Engagement Heinrich Manns identisch. Dass sittlich und moralisch nur zu rechtfertigen sei, was dem Menschen diene, ist seine Grunderkenntnis. Wesen ohne geistig-sittliche Verantwortung sind keine Menschen mehr, heißt es einmal. Der Sozialismus gilt ihm schließlich als der einzig mögliche Weg zu solcher Humanisierung. Dies sah er in der Sowjetunion, den historisch neuen Versuch, das menschliche Los zu verbessern. Er hat nie behauptet, dass in diesem Staate deshalb alles schon zum Besten bestellt sei. Ja, er hat dem widersprochen. Er hat aber die in der Sowjetunion eingeschlagene gesellschaftliche Richtung gesehen und ihr qualitativ Neues hat ihn zustimmen lassen. In der Autobiografie heißt es:
Das Böse muss gebändigt werden. Es abzuschaffen steht nicht in Frage. Das Gute drängt nach Zulassung. Alleinherrschaft wagt es nie.
Das Wort Skepsis taucht in der Autobiografie immer wieder auf. Das Zweifeln Montaignes erscheint Heinrich Mann am Ende seines Lebens als die Höhe des europäischen Denkens. Der Zweifel wirke versittlichend, schließe Duldsamkeit und guten Willen ein. Heinrich Mann ist in diesem Werk zugleich konservativ und fortschrittlich. Er huldigt der geistigen Größe Bismarcks und erfordert ein sozialistisches Deutschland, eine gründlich neue Moral für ganz Europa. Deutschland ist ihm das unglückliche Land unserer Herkunft, aber mit seinem Unglück keine vereinzelte Erscheinung. Er warnt davor, mit der einen boshaften Generation die ganze Nation zu verwerfen. Gedankt wurde ihm diese Nachsicht nicht. Als er am 12. März 1950, kurz vor seinem 79. Geburtstag in Santa Monica starb, nahm man davon in der Bundesrepublik kaum Notiz. Noch heute, 19 Jahre nach seinem Tod, ist er fast verschollen. Er hatte auch das vorausgesehen und sich überlegen damit abgefunden.
Die Dauer des Werkes und Menschen entscheidet und steht fest nach 200 Jahren. So langfristige Gegenstände dürfen nicht übereilt vorgenommen werden.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten Verfemt und verbannt. Ein Feature von Hans-Albert Walter über den Schriftsteller Heinrich Mann in der Emigration. Am 12. März 1950 starb Mann in Kalifornien. In der Bundesrepublik Deutschland nahm man damals wie heute kaum von ihm Notiz. Am kommenden Samstag an dieser Stelle wieder ein RIAS-Schulklassengespräch. Gast ist dann der Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.